Falls jemand sich die Frage stellen sollte, ob es in der Bibel mehr als den Brief an die Korinther gibt, so sei ihm versichert, das ist so, aber dessen ungeachtet habe ich heute Morgen auch den Korintherbrief mir rausgesucht, und zwar 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, ab Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Denn auch was verherrlicht ist, ist nicht als Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Israeliten nicht sahen das Ende dessen, was da vergeht. Aber ihr Sinn wurde verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird. Sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Ja, wie gerade schon erwähnt, liebe Geschwister, haben wir in den letzten Wochen immer wieder aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther zitiert, noch heute Morgen soll es darum gehen. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, fangen wir mal ganz praktisch an, dann glaube ich, dass wir oftmals vergessen, was wir da für ein Kunstwerk überhaupt in den Händen halten. Nehmen wir mal einen normalen Mensch. Der lebt vielleicht 80, vielleicht 90 Jahre, wenn es hochkommt, hier auf Erden. Und wenn man die Erzählungen seiner Eltern, seiner Großeltern mit hinzunimmt, dann schwimmt so ein Mensch in einer Zeitblase, die vielleicht 120, 130 Jahre nicht überschreiten wird. Uns scheint das eine lange Zeit zu sein, aber wenn man andere Zeitabschnitte damit vergleicht, mit diesen 120, 130 Jahren, da ist das doch eine recht kurze Periode, und allein in dieser kurzen Zeit schleichen sich schon ganz viele Übertragungsfehler ein. Und so manche Familiengeschichte, glaube ich, lebt eher vom Hörensagen als von gerichtsverwertbarer Eindeutigkeit. Das heißt, der Zusammenhang einer einzigen Familiengeschichte ist oftmals löchrig, brüchig, wenig stringent. Die Bibel ist für viele nur ein Buch, unter vielen. Und es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist auch von Menschen verfasst. Und die Bibel wurde über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten verfasst. Also ohne auf diese Entstehungsgeschichte jetzt im Detail einzugehen, ist es so, dass ich nur ein paar Daten nennen möchte, die man findet, wenn man jetzt angenommen, man möchte mal wissen, wann ist denn die Bibel entstanden, wie lange hat das gedauert, und dann kommt man zum Beispiel auf die Deutsche Bibelgesellschaft, das klingt schon mal ganz biblisch, und da heißt es, dass die Niederschrift der Bibel bereits im 9. Jahrhundert vor Christus begonnen habe und mündlich wurden die Erzählungen bereits ab 1500 bis 1000 vor Christus weitererzählt. Oder aber, schau mal weiter, da heißt es hier, die also in einem anderen Internetartikel stand dann, die jüdische Bibel ist im Laufe von rund 1000 Jahren entstanden, sie wurde in hebräischer Sprache verfasst und war vermutlich, sind sich dann die Wissenschaftler nicht einig, erst am Ende des 1. Jahrhunderts nach unserem heutigen Weltkalender ganz fertig. Da seht ihr auch schon, das ist wunderbar formuliert, ganz neutral, nach unserem heutigen Weltkalender, da kann jeder lesen, da steht nichts von Christus, aber gut. Das Zweite Testament der Christen, da sieht man auch schon die Distanz, erschien zunächst auf Griechisch, es entstand im Vergleich zur jüdischen Bibel ziemlich schnell, nämlich ungefähr zwischen 50 und 100 nach Christi Geburt. So, und dann, wenn man da so weiterliest, dann geht man davon aus, dass zunächst einmal die Geschichte mündlich tradiert wurde und irgendwann hätte man es dann aufgeschrieben und dann haben sich, wie heißt es hier so schön, das dauerte dann im Endeffekt 700 Jahre und zwischendurch waren jüdische Gelehrte immer wieder damit beschäftigt, all die vielen Texte zu sortieren und in einzelnen Büchern zusammenzufassen. Ja, so, also das klingt nach einer Menge Arbeit. Und worauf ich hinaus will, ist jetzt gar nicht die christliche Sicht der Dinge, sondern einfach die Sicht, die man findet, wenn man ja auch weltliche Gelehrte sich anschaut, und da kann man feststellen, dass man davon ausgeht, dass dieses Buch über viele Jahrhunderte hin entstanden ist. Ja? Was ja auch per se nicht ungewöhnlich erscheint, denn das Ganze spielt ja auch über mehrere Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar. Anfangs wird gesagt, es wurde mündlich tradiert, ja, mündlich überliefert, und jeder, der schon mal, ich weiß nicht, wir hatten ja nicht Blinde Kuh, Stille Post heißt es, glaube ich, gespielt hat, weiß das. Also wenn ich hier dem jungen Herrn in der ersten Reihe was ins Ohr flüstere und dann hinten bei der Dame in der letzten Reihe frage, was angekommen ist, da gibt es schon Riesenunterschiede. Das heißt, man geht davon aus, dass es über hunderte von Jahren mündlich weitergegeben wurde. Irgendwann hat es dann einer aufgeschrieben. Wenn man das jetzt aus Sicht jetzt der Forscher allein zusammenfasst, kommt man so auf 1500 Jahre. Für alle Nicht-Mathematiker unter uns, einschließlich meiner Person, sprechen wir also davon, dass ein Buch, sagen wir mal, im Jahre 500 nach Christus begonnen wurde und heute beendet wurde. Ja. Und in diesen 1500 Jahren hätten jetzt ganz, ganz viele Menschen da an diesem Buch geschrieben. Und am Ende liegt jetzt das Gesamtkunstwerk vor und am Ende ergibt es auch noch einen Sinn. Manche Sachen sind ganz banal. Wir stellen uns jetzt einfach mal die Frage, für wie wahrscheinlich halten wir das, dass sowas möglich sein sollte. Die Frage ist nicht unerheblich, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, der Heiligen Schrift. Die Frage, die immer im Hintergrund mitschwingt, ist die Bibel nur ein Buch unter vielen? Oder ist sie wirklich Gottes Offenbarung an uns Menschen? Sind es menschliche Gedanken, menschliche Vorgaben, menschliche Gesetze, die uns in der Bibel entgegentreten, oder ist es Gottes Wort, Gottes Weisheit, Gottes Allmacht, die aus den Worten der Heiligen Schrift zu uns spricht? Und das, liebe Geschwister, ist, denke ich, die entscheidende Frage, die wir uns alle immer wieder, du, ich, wir uns an jedem Tag unseres Lebens auch stellen sollten. Es könnte natürlich einer sagen, ja, warum denn? Was ist denn daran so entscheidend? Naja, ich glaube, das ist die entscheidende Frage, ist, die wir uns stellen sollten, um nämlich am Ende herauszufinden, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass man zunächst einmal Gesetzmäßigkeiten feststellt, die für alle gelten. Also ihr alle seid geboren worden. Da gehe ich jetzt so davon aus und alle werden sterben. Vielleicht schon heute. Das heißt, diese Sicherheit, die haben wir alle. Es mag natürlich sein, dass mit dem Tod alles aus und vorbei ist und wir Christen uns nur täuschen lassen und uns den Spaß der Welt nicht gönnen, damit wir dann, so hoffen wir, einst am Ende ins ewige Leben bei Gott einziehen dürfen. Jetzt mal völlig abgesehen von der Frage, ob der Spaß der Welt wirklich so erstrebenswert ist, ist die entscheidende Frage natürlich, gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Und wenn man die Frage gestellt hat, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer ist denn überhaupt für die Ewigkeit zuständig? Und wer hat die Welt überhaupt erschaffen? Oder hat sie überhaupt einer erschaffen? Und dann stellt sich auch die Sinnfrage, was machen wir hier auf Erden überhaupt? Was ist überhaupt der Sinn? Und Menschen, die jetzt auf Sinnsuche sind, die stellen sich die Frage. Und ich behaupte mal, dass weder die Evolutionstheorie noch eine wertebasierte, feministische Weltsicht uns da Frieden ins Herz senken kann. Und an dieser Stelle stellt sich dann die Frage, gibt es einen Gott? Und wenn ja, wo kann ich etwas über ihn erfahren? Und ein Gottsucher stößt dann natürlich auch unweigerlich auf die Bibel. Jenes Buch, von dem wir Christen sagen, dass es Gottes Offenbarung an uns Menschen und nicht Menschenwerk sei. Jetzt ist es so, behaupten kann man viel. Jeder Krämer lobt seine Ware, wie meine Eltern zu sagen pflegten. Was spricht aber für die Bibel? Eingedenk der gerade erwähnten Zeitspanne, diese enorme Zeitspanne, in der die Bibel verfasst wurde, da kam mir eine Stelle aus dem Neuen Testament in den Sinn. Ich denke, wir kennen sie alle. Es geht hier um einen Mann namens Gamaliel, ein weiser Mann, also kein Weiser, ein Weiser. Und der stand vor einem Problem. Die Pharisäer standen vor einem Problem. Und er hatte eine ganz pragmatische Lösung für seine Mitpharisäer parat. In Apostelgeschichte 5,34 steht Folgendes. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Lehrer des Gesetzes, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer, also die Apostel, für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Und vor einiger Zeit, da stand Teudas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und zunichte. Dann stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, sind zerstreut. Jetzt kommt's und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu. Ein bisschen befremdlich ist dann die Reaktion, die trotz dessen folgt sozusagen, und riefen die Apostel herein und schlugen sie. Ja? und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und dann kommt die Reaktion der Apostel, die auch immer wieder interessant ist. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Ja, liebe Geschwister, ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen, ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Und ist das nicht ein wunderbares Wort? Alles Menschliche muss und wird vergehen, nichts bleibt ewig. Ich war gestern an der Wupper spazieren und da findet man bisweilen Schätze, also so kleine Schätze. Und ich habe eine alte Flasche gefunden, eine Bierflasche. Und da stand dann auch drauf, von welcher Brauerei die stammt. Und das Internet weiß alles. Ich habe die Flasche gestern gefunden, 110 Jahre ist die alt. 110 Jahre. Also ich fand das faszinierend. Die Brauerei gibt es schon lange nicht mehr in Solingen. Da lag sie zerbrochen am Wupperufer. Ja? Irgendwelche Menschen hatten die irgendwann mal in der Hand. Irgendjemand hat sie mit Bier befüllt und alles ist dahin. Ja, so geht's. Nichts bleibt ewig. Gottes Wort, die Bibel, die Heilige Schrift, die hat jedoch die Jahrtausende überdauert und sie ist heute noch so kraftvoll und frisch wie einst. Und die Bibel ist nicht nur immer noch da, sondern ihre Erzählung enthält auch jenen berühmten roten Faden, der dafür sorgt. Und das ist wichtig, dass Anfang und Ende zusammengehören, dass alles einen Sinn ergibt. Und nur wenn wir das uns vor Augen halten, dann machen die Worte des Apostels Paulus Sinn, dann verstehen wir auch, was er meint, wenn er ab Vers 4 sagt, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber und etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, und jetzt kommt's, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Die heutige Bibelstelle war relativ kompliziert. Ja, da kamen immer wieder Worte, also ein Wort, das schöne Wort, das immer wieder vorkam. Ja, das Wort Herrlichkeit zum Beispiel kommt da immer wieder vor. Und manche Sätze sind etwas scheinbar verschwurbelt formuliert. Aber was Paulus hier klar macht, ist, es geht um den roten Faden. Es geht um den roten Faden, liebe Gemeinde. Und der zieht sich durch die gesamte Bibel. Und Paulus erwähnt hier den neuen Bund Gottes. Der folgt auf den alten Bund, da haben wir ja auch schon von gehört, der folgt auf den alten Bund. Und Paulus spannt hier den Bogen vom Berg Sinai, von den 10 Geboten hin zu Jesus Christus. Es ist der alte Bund des Gesetzes, der vom neuen Bund des Erlösungswerkes Christi abgelöst wurde. Und Paulus geht hier auf das große Geheimnis ein, welches von den Menschen erst am Ende ganz verstanden werden konnte. Übrigens geht uns das, denke ich, jeden Tag so. Jeden Tag passieren uns Dinge und wir fragen uns oftmals, warum? Warum? Und jeder von uns hat mit Sicherheit die Erfahrung gemacht, dass in der Regel am Anfang Dinge völlig schleierhaft erscheinen. Und erst aus der Rückschau, vom Ergebnis her, merkt man dann, warum es Sinn machte. Und hier ist es genauso. Ein Gesetz Gottes wird erlassen oder wird den Menschen gegeben, an welchen die Menschen zerbrechen, an welchem sie scheitern mussten. Und ein Gott, der seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben ließ, damit die Forderungen des göttlichen Gesetzes letztendgültig erfüllt werden konnten. Erst das Zusammenspiel, liebe Geschwister, erst das Zusammenspiel beider Teile des Alten Testaments und des Neuen Testaments ergeben am Ende jenen Sinn, den Gott von Anfang an im Sinn hatte. Das heißt, die Bibel ist keine Ansammlung von sich widersprechenden Einzelteilen, sondern eine Abfolge von Ereignissen, Entscheidungen und Wendungen, die für den Menschen in seiner Zeit manchmal oder wahrscheinlich sogar oftmals sinnlos erscheinen mögen, die sich jedoch in Gottes Gesamtplan wie einzelne Puzzleteile dann zu einem herrlichen Gesamtkunstwerk zusammenfügen. So, und hier ist wichtig, so ein Gesamtkunstwerk, um das zu verstehen, da muss man oder darf man nicht nur ein Einzelteil betrachten, sondern man muss es auch immer im Gesamtzusammenhang sehen. Und ich möchte es an einem Vers heute Morgen ganz besonders deutlich machen, mit dem man ganz viel Schindluder treiben kann, sofern man ihn losgelöst von der Gesamtaussage der Heiligen Schrift betrachtet. Das ist der Vers aus der heutigen Bibelstelle: Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Dieser Vers ist mir bis heute in ganz lebhafter Erinnerung geblieben. Er wurde mir nämlich vor einigen Jahren einmal entgegengehalten. Es ging dabei um die Frage, wie sieht eigentlich ein Gottesdienst aus? Wie sollte er aussehen? Welche Schwerpunkte sollte man setzen? Hier in der Gemeinde liegt der Schwerpunkt auf dem geschriebenen Wort Gottes, auf der Bibel. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, bevor wir hier in die Gemeinde kamen, da warnte man uns, meine Frau und mich. Man warnte uns, hier in der Gemeinde wäre es so, dass der Prediger zum Teil durch einzelne Bücher der Bibel ginge und dabei sogar bisweilen einzelne Verse in aller Breite beleuchten würde. Für manche ist das eine absolute Horrorvorstellung. Meine Frau und ich fühlten uns dadurch eher bestärkt denn abgeschreckt. Wir freuten uns auf diese angeblich langweiligen und ermüdenden Gottesdienste. Wir freuten uns einfach deswegen, weil wir auch andere Gottesdienste schon miterlebt haben, wo die Hände gen Himmel gestreckt waren und auch die Stimmung überkochte. Vielleicht nicht so wie bei uns jetzt, hier ist alles still. Problem war nur, dass das Wort, die Bibel, bisweilen zu kurz kam. Hier ging es dann um den Geist, der auch frei machen sollte, und nicht schwerpunktmäßig um das Wort, den Buchstaben, der doch tötet. Das war die Aussage. Freiheit und Tod, liebe Geschwister, welch ein Gegensatz. Ja, was kann man denn gegen solch ein Argument noch vorbringen? Wollen wir nicht alle irgendwo die Freiheit? Scheuen wir nicht alle den Tod? Ist Jesus Christus nicht gestorben, um uns alle frei zu machen? Hat er nicht am Kreuz von Golgatha den Tod besiegt? Ja, gab uns Gott nicht auch zu Pfingsten den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen wird? Ja, warum sollen wir uns denn dann noch mit diesem todbringenden Gesetz überhaupt befassen? Warum überlassen wir nicht dem Heiligen Geist den Raum und schauen, wohin uns dieser denn nun führen wird? Und was, liebe Geschwister, ist denn so falsch daran, wenn Menschen fröhlich singen? Wenn sie fröhlich sind, wenn sie Lobpreismusik machen und ja, Gott einfach mal verherrlichen wollen? Nun, liebe Gemeinde, natürlich ist es nicht falsch, Gott zu verherrlichen. Die Frage sei jedoch gestattet: Wie weißt du überhaupt, wie Gott verherrlicht werden möchte? Die Frage ist auch: Warum soll ich überhaupt Gott verherrlichen? Könnte auch fragen: Ja, warum hat Jesus uns überhaupt die Freiheit gebracht? Warum waren das vorher eigentlich nicht möglich? Also, es gibt ja Leute, die nachdenken und sagen, naja, also bevor der mich befreit, muss ich ja unfrei gewesen sein. Warum war ich das eigentlich? Das heißt, wenn wir schon das Wort Gott in den Mund nehmen, ist, denke ich, wichtig, zunächst einmal zu wissen, was ist das überhaupt für ein Gott? Wie sieht er sich? Wie sieht er mich? Gibt es Forderungen, die er an mich stellt? Kann ich etwas tun vielleicht, um ihm zu gefallen? Gibt es auch Dinge, die er nicht mag? Das sind alles Fragen, die nach Antworten verlangen. Aber wo finde ich sie? Die Antwort des Christen lautet, oder eines Christen, in der Bibel, in der Heiligen Schrift, im Worte Gottes selbst. Ich behaupte mal, dass ein wahrer Dienst für Gott demgemäß auch bedeutet, dass ich mich nach seinem Wort richte und ausrichte und dass ich schwerpunktmäßig sein Wort predige. Es ist also nicht die Stimmung, die zählt, sondern die Aussage. Es zählt nicht die Verpackung, sondern der Inhalt. Jeder von euch, der verheiratet ist, weiß, was ich meine. Normalerweise, wenn man junge Menschen fragt oder auch ältere Menschen, dann, also manche der Kinder sagen oder auch Jugendlichen sagen, nein, das Herz ist das Wichtigste. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist, nach was richten wir uns? Was sehen wir zuerst? In der Regel erstmal das Äußere. Aber das zählt nicht. Das hält nicht. Und hier kommen wir auch zum Kernproblem des menschlichen Wesens. Wir Menschen wollen, ich denke, dass die Vertreibung aus dem Paradies da ein beredtes Beispiel für ist, wir würden so gerne sein wie Gott. Wir möchten gerne mächtig sein, vielleicht sogar allmächtig. Und wir würden gern durch unser Tun und Handeln die Welt bewegen. Ja, liebe Geschwister, und dieses Anliegen haben auch viele christliche Gemeinden, wenn sie nämlich sehen, dass ihre Reihen leer sind. Und die Frage, die man sich dann stellt, lautet, was können wir tun, damit unsere Gemeinde wächst, dass mehr Besucher kommen? So, und dann setzt man sich in der Regel zusammen, mal überlegt, was könnte die Menschen bisher daran gehindert haben, zu uns zu kommen? Vielleicht ist es die frühe Uhrzeit. Okay, dann beginnen wir vielleicht den Gottesdienst erst um 12. Vielleicht sind es auch die unbequemen Stühle, okay? Dann schaffen wir halt Sessel an. Es ist kein Witz, das gibt es. Vielleicht sind auch die Lieder zu altbacken und dann noch auf Deutsch. Das versteht ja heute keiner mehr. Das heißt, kein Problem, dann singen wir vielleicht in Zukunft englische Lieder. Oder aber... Weder ein Kind noch ein Erwachsener kann heute länger als 20 Minuten zuhören. Ja, auch kein Problem. Vielleicht lockern wir unseren Gottesdienst auf. Vielleicht ein kleiner Film mal hier und da, ein Theaterstück, eine Showeinlage. Und schon haben wir uns auf unser heutiges Publikum eingestellt. Wenn die Menschen schon Sonntag in den Gottesdienst kommen, dann wollen sie ja eins nicht hören. Wahrscheinlich Kritik. Auch das ist kein Problem. Wir versuchen, die allzu anstößigen Bibelstellen geschickt zu umschiffen. Und vielleicht sind die Besucher, oder nicht nur vielleicht, wahrscheinlich sogar, sind sie zunächst mal etwas müde und abgeschlafft und brauchen etwas Aufbauendes, etwas Mitreißendes. Auch das stellt kein Problem dar. Unser Lobpreisteam sorgt nicht nur am Klavier, sondern mit, ich weiß nicht, mit Bongo-Trommeln und was es alles gibt, für die nötige Stimmung und zunächst mal für ein gutes Gefühl hier im Publikum. Was ist das Endergebnis all der Bemühungen? Um es flapsig zu formulieren, die Hütte ist voll. Oftmals ist die Hütte voll. Junge Leute, ganze Familien, auf einmal strömen die alle in unseren Gottesdienst. Ist das nicht, liebe Geschwister, ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes. Was für ein Dienst für Gott. Endlich kommen doch die Menschen und wir können sie für Gott gewinnen. Und was noch besser ist, jeder kann kommen und alle bleiben. Die bleiben. Weil man niemanden vor den Kopf stößt. Strittige Fragen lässt man möglichst außen vor, damit die Einheit nicht zerstört wird. Der Geist ist wirkmächtig. Ja, wer will denn da noch auf Trennendes achten? Und so sitzen in den manchen Gottesdiensten vielleicht Moslems, Buddhisten, was weiß ich, und alle fühlen sich wohl. Jetzt könnte natürlich einer sagen, was ist das für eine schräge Argumentation? Ist doch schön, wenn sie sich wohlfühlen. Aber sie sitzen da, weil sie keinen Stein des Anstoßes finden und alle haben sich am Ende lieb und bilden eine große Gemeinschaft. Auch Katholiken und Protestanten sitzen da, Hand in Hand. Und sie betonen ihre Gemeinsamkeiten und lassen alle Differenzen außen vor. Und dann kommt das Argument aller Argumente. Warum hast du damit ein Problem? Paulus hat das doch gepredigt. Er hat doch gesagt, ich will es allen recht machen. Steht doch da, 1. Korinther 9, Vers 20. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin ein alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Liebe Gemeinde, so kann man natürlich Dienste gestalten, die, so würde ich es zumindest sehen, fälschlicherweise Gottesdienste genannt werden. Ich würde sie eher als Menschendienste bezeichnen, denn nichts anderes sind sie. Und wie fundamental würde man den Apostel Paulus, oder versteht man den Apostel Paulus falsch, die Botschaft der Bibel, die Botschaft Gottes falsch, wenn man damit, oder wenn man wirklich glaubt, damit Gott einen Dienst zu erweisen. Nicht die Gemeinde ist die größte, die die meisten Mitglieder hat. Natürlich müssen wir ehrlicherweise auch zugeben, der Umkehrschluss gilt hier nicht. Wenn meine Gemeinde nur möglichst klein ist, dann ist sie gottesfürchtig. Und Gott segnet gerade die Gemeinde, weil sie klein ist. Das ist damit nicht gemeint. Denken wir an die Worte aus Matthäus 7, Vers 13. Da sagt der Herr Jesus, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenn man die Bibel nicht in Einzelteilen, sondern insgesamt betrachtet, dann wird deutlich, dass die Bibel lehrt, dass sich nur wenige auf dem Weg zu Gott befinden. Und der Grund liegt darin begründet, da spricht die Bibel auch ganz offen, dass der Mensch an Gottes Botschaft von sich aus überhaupt kein Interesse hat. Wenn ich also der Meinung bin, ich verkündige in meiner Gemeinde nur das Wort Gottes, Gottes Botschaft und sonst nichts und mir alle plötzlich die Tür einrennen, dann sollte ich mir ehrlicherweise die Frage stellen, ist es hier Gottes Gnade, die am Werk ist, oder verkündige ich vielleicht einen anderen Gott als wie der Gott, der uns in der Heiligen Schrift präsentiert wird. Und Paulus, wie gesagt, dürfen wir hier auf gar keinen Fall missverstehen. Seine Betonung liegt nicht auf dem Tun des Menschen, sondern ganz allein und ausschließlich auf der Gnade Gottes. Er hat Golgatha verkündet, nicht den Berg Sinai. Für ihn stand das Erlösungswerk Christi im Vordergrund und nicht das Du musst des alten Bundes oder Du sollst, dieses Du sollst der 10 Gebote. Ihm war klar, dass er von sich aus überhaupt niemals im Leben irgendeinen zu Gott bekehren könnte. Das heißt, ihm war klar, es ist kein menschliches Tun, sondern Gottes Gnade allein, die einen Sünder überhaupt zu Gott kommen lassen. Und Paulus hat hier auch nicht die Botschaft verwässert, um die Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Kein Apostel der Bibel hat Teile des Evangeliums verschwiegen, damit nur ja kein Zuhörer sich auf den Schlips getreten fühlte. Oder denken wir an den Herrn Jesus selbst. Er ist ja unser Vorbild. Er war das Vorbild für Paulus im Sinne von, auf ihn sollen wir schauen. Also dürfen wir auch schauen, wie er vorgegangen ist. Matthäus 23, er hatte Schriftgelehrten, er hatte Pharisäer vor sich. Und er weist diese Schriftgelehrten ab Vers 1 mit folgenden Worten zusammen. Ich lasse da immer mal ein paar Zeilen aus. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an beim Gastmahl und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Verse weiter. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Und dann kommen so Anklagen noch wie: Weh euch, ihr blinden Führer, ihr Narren und Blinden, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Stellen wir mal auf, wir würden hier so predigen, ja. Jesus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Und warum nicht? Naja, ich denke, es ging ihm nicht darum, Menschen zu gefallen und Menschen das zu sagen, was die Menschen hören wollten, sondern ihm ging es ganz allein um Gottes Wort, Gottes Ehre, Gottes Maßstäbe. Und es ging ihm ganz allein um das Seelenheil der Menschen. Und das war, denke ich, auch der Grund, warum er sie mit der schonungslosen Wahrheit Gottes konfrontiert hat. Aber ich finde das immer, es ist so ein Wahnsinn, wenn man die Teile der Bibel einfach als Ganzes betrachtet. Ich habe irgendwann schon mal, glaube ich, in der Predigt diese Stelle erwähnt. Ich finde sie so toll. Wie Paulus auch, tat es Jesus so, dass er aber trotzdem natürlich auf seine Zuhörer einging. Und er war besorgt um ihr leibliches und auch körperliches Wohl. Denken wir an das Wunder der Brotvermehrung. Mir geht es heute noch nicht mal um die Brote, aber die Brotvermehrung. Johannes 6, Vers 10. Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Bei meinen Jugendlichen müsste ich das jetzt erklären. Das ist das Gras auf dem Boden, also eine Wiese. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Das Schöne an der Stelle ist, da waren vielleicht auch Kakteen in der Gegend. Also Jesus wartete nicht drauf, wo es steinig ist, möglichst viele Kakteen, irgendwas, was unbequem gewesen wäre. Nein, er hat einen Blick dafür. Hier ist es bequem, da ist Gras, da kann man sich gut lagern. Jetzt vielleicht vor Chinesen, nehmen wir mal was ganz Abwegiges predigen würde, vielleicht würde ich auch die chinesische Mauer erwähnen. Kein Problem. Das Wichtigste jedoch muss immer auch das Wichtigste bleiben, und das ist die biblische Botschaft, die uns in der Bibel vorliegt. Das heißt, nicht das Theaterstück, nicht der Sessel bringen Menschen zu Gott, sondern ein jedes Wort aus der Heiligen Schrift. Das heißt, es ist nicht unser Tun, es ist auch nicht unser Handeln, was letztendlich darüber entscheidet, ob ein Sünder zu Gott findet, sondern Gottes Ziehen, Gottes Gnade, Gottes Heiliger Geist. Unser Auftrag besteht darin, diese Botschaft Gottes ungeschminkt und vollständig zu verkünden, sodass sie wissen, die Menschen, um was es überhaupt geht. Und daher predigen wir dann auch das Alte Testament. Die 10 Gebote, deren Nichtbefolgung zum Tode führen. Wir machen damit dem Menschen Gottes Forderungen an ihn bekannt und ermöglichen ihm erst zu verstehen, warum er doch in Gottes Augen ein Sünder ist und somit nicht in den Himmel kommen wird. Es mag sein, dass der eine oder andere denkt, was verkündet er für banale Dinge? Die sind uns allen bewusst. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit jemandem, der auch predigt in einer Gemeinde, der sich sicher ist, mit Gott unterwegs zu sein, und der mir sagte: Pete, du brauchst den Leuten nicht zu verkündigen, dass sie Sünder sind, das wissen sie von selbst, sie wissen, dass sie schlecht sind. Wenn jedoch jemand die Botschaft hört, dann mag es sein, dass wir ihn vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt sagen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Vielleicht stellt sich dann für ihn zum allerersten Mal im Leben die Frage, ja, wo werde ich denn nach meinem Tod überhaupt hinkommen? Und wir konfrontieren ihn vielleicht mit der Bergpredigt Jesu aus dem Neuen Testament. Da hat Jesus die Gebote noch einmal verschärft. Ja. Plötzlich war nicht nur der Mörder, der einen umgebracht hat, sondern jemand, der sein Gegenüber vielleicht mit Schmähworten beschimpft hat und Ähnliches. Und der Ehebruch begann auch nicht erst damit, wenn ich mit der anderen Frau geschlafen habe. Und plötzlich wird der ehrliche Zuhörer gestehen müssen, das kann ich nicht. Das alles kann ich nicht. Ich kann die Gebote nicht halten. Ich kann es nicht. Ja, und dann endlich ist das Maul gestopft, wie Luther sagte. Dann, wenn das Maul gestopft ist, ist der Mensch bereit, bin ich bereit, bist du bereit, auf das zu hören, was uns Gott im neuen Bund überhaupt mitzuteilen hat. Dann schaue ich auf das Kreuz zu Golgatha, sehe auf Jesus, der dort angenagelt wird für Sünden, die er gar nicht begangen hat, und ich begreife endlich, dass ich dort hängen müsste am Kreuz und nicht er. Aber Gott hat es genau so kommen lassen. Der Buchstabe, das Gesetz, das den Tod bringt, weil ich als Sünder nicht in der Lage bin, es zu halten, ist abgelöst worden durch Gottes Gnade. Ich stehe jetzt nicht mehr unter dem Gesetz des alten Bundes, sondern unter dem neuen Gnadenbund in Jesus Christus. Jesus Christus starb am Kreuz stellvertretend für meine Sünden. Er lag 3 Tage im Grab, stand dann von den Toten wieder auf. So wie auch ich einst von den Toten wieder auferstehen werde, sofern ich mich auf diesen Jesus, auf sein Erlösungswerk berufe. Der Heilige Geist von Gott, an Pfingsten den Menschen gegeben, wird mich in die ganze göttliche Weisheit führen und mir letztendlich den wahren Frieden schenken. In diesem Sinne allein dürfen wir dann auch mit Paulus sprechen, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. In diesem Sinne dürfen wir Gott dann auch danken und ihn preisen, dass er sowohl den alten wie den neuen Bund gestiftet hat. Und dass sowohl der Buchstabe als auch der Geist untrennbar zu Gottes Heilsplan gehören und wir auch niemals, niemals das eine gegen das andere ausspielen dürfen. Denn nur durch den todbringenden Buchstaben des Gesetzes begreifen wir, dass wir Sünder sind. Und nur durch den Geist der Gnade, durch Jesu Opfertod, können wir aus diesem furchtbaren Zustand erlöst werden. Gesetz und Gnade gehören untrennbar zusammen. Und dafür wollen wir den Herrn loben, preisen und ehren. Amen. Ich würde ganz kurz noch gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Bibel und wir wollen dich ganz einfach, in einfachen Worten darum bitten, Herr, dass du uns den Freimut schenkst, den Mut schenkst, dein Wort so zu verkünden, wie es da steht, wie du es gesagt haben möchtest, dass wir uns nicht nach Menschen ausrichten, sondern unseren Blick allein auf dich richten. Amen.